Texte. Neue Literatur aus Österreich.
Ihre Mutter nannte sie Johanna, nach der französischen Nationalheldin Jeanne d'Arc, die im 15. Jahrhundert lebte. Die Rede ist von der oberösterreichischen Filmregisseurin und Autorin Johanna Tschautscher, geboren 1968, deren neuer Roman von eben jener Jeanne d'Arc handelt, einer Heiligen sowohl der katholischen als auch der anglikanischen Kirche. Johanna Tschautschers Buch Jeanne d'Arc beendet den Heiligen Krieg ist vom äußeren Plot her ein Thriller, der in der Jetztzeit spielt. Eine junge Schwedin, die genötigt gewesen war, für den Geheimdienst zu töten, beging laut Polizeibericht Selbstmord. Ihre Freundin Juliette Catherine Dumoulin, Tochter eines Wirtschaftsmagnaten, glaubt nicht daran. Sie will die Mörder finden. Eine wichtige Rolle in diesem Buch spielen 14 Engel. Sie reflektieren einen sowohl historischen als auch utopischen Aspekt, standen doch der Johanna von Orléans im Hundertjährigen Krieg beratende Wesen zur Seite, deren Eigenart bis heute nicht geklärt ist.
Das Unbegreifbare an der Jeanne d'Arc waren die 14 Engel. Ich habe gewusst, in meinem Roman wird eine junge Französin, die ganz real in unserer Welt lebt, 14 Engeln begegnen. Das habe ich gewusst und ich habe aber nicht gewusst, was die sind. Das ist das Unbegreifbare und ich habe mich selber auf die Reise begeben, mit dieser Frau zu entdecken und mit den Figuren rundherum zu entdecken, wer ist das? Was sind Engel und was waren vielleicht vor 600 Jahren der realen Jeanne d'Arc Engel und Stimmen? Und ich wundere mich selbst manchmal, wo das hingeht. Ich weiß es vorher nicht.
Bei der Frage, ob aus einem Stoff ein Theaterstück, ein Dokumentarfilm oder ein Roman wird, lässt sich Johanna Tschautscher vom Instinkt leiten. Sie recherchiert zwar vieles, hört aber letztlich bei der Wahl des Genres auf die eigene innere Stimme.
Es ist immer der Inhalt, der zuerst da ist. Und dann, eigentlich weiß ich es sofort. Ich weiß es sofort, welche Form das jetzt am besten kommuniziert. Was kann Theater, was kann Oper, was kann Spielfilm, den ich noch nie gemacht habe, was kann Dokumentarfilm, was kann eine Reportage, was kann ein Hörspiel, was kann ein Roman.
Im Buch mischen sich die 14 Engel ins heutige Alltagsleben. Sie sehen in Juliette die frühere Jeanne d'Arc, die in die Gegenwart zurückgekehrt ist, um Krieg, Martyrium und die Lügen des Himmels zu überwinden.
Ich glaube, die 14 Engel sind qualitative Wesenscharakteristika. Ich glaube, dass wir das Wesen noch ganz wenig erforscht haben, weil es auch äußerst ungreifbar ist und weil es sehr viel mit Inhalt und Stoff zu tun hat und wenig mit Form. Der Giambattista Vico, dieser italienische Philosoph, hat das vor 200 Jahren die poetischen Charaktere genannt, aus denen dann die Griechen und die Römer die Götter geformt haben. Und ich glaube, solche poetischen Charaktere sind auch meine 14 Engel.
Menschliche Erkenntnis, Wahrnehmung des anderen und persönliche Lebensentscheidung stehen in vielen Arbeiten Johanna Tschautschers im Mittelpunkt. So zum Beispiel auch in ihren dokumentarischen Filmen zum Kosovo oder zum Spannungsfeld Europa-Afrika, das in vielen Aspekten symptomatisch für unsere heutige Lebenssituation ist.
Wir können beginnen, uns die Frage zu stellen, wer bist du? Und das setzt ein authentisches, reifes Ich voraus. Und ich glaube, dass wir eigentlich schon so weit sind, zu sagen, okay, die Aufrichtung des Ich wird demnächst abgeschlossen sein und jetzt gehen wir zu einer Wir-Kultur über. Das ist nicht mehr modern, dass man einer Jungfrau die Last aufbürdet, ganze politische Systeme zu verändern. Und das kritisiere ich auch immer wieder und sage das laut von meinen Kindern, denen das schon sehr auf die Nerven geht, wenn wieder Harry Potter die Welt retten muss oder Du bist der Auserwählte und Matrix sind alles tolle Filme, aber es geht immer um den Auserwählten und ich glaube es nicht mehr. Man ist für sich selbst auserwählt zu leben, aber nicht auserwählt, irgendetwas Großartiges in der Welt alleine zu meistern. Es geht um Beziehung und um Diversität und um Austausch und nimmer um dieses Jesus hat uns alle befreit und Jeanne d'Arc rettet die Franzosen vor den Engländern und Harry Potter geht gegen das Böse vor. Um das geht's nimmer, meiner Meinung nach.
Hören Sie nun einen Ausschnitt aus Jeanne d'Arc beendet den Heiligen Krieg von Johanna Tschautscher. Es liest Gundula Rapsch.
Am Samstag, dem 4. April vor genau 6 Monaten, verbannte ich Juliette Catherine Dumoulin im Schlossgarten ihres Vaters hinter einem chinesischen Paravent ihre Wunden. Sie kauerte leichenblass in einem fabrikneuen Fauteuil bleu, starrte in einen Himmel voll mit anarchistisch treibenden weißen Federn, aufmerksam bemüht, die Vermischung zu begreifen. Im Park vergnügten sich 300 Gäste, die Pierre, der Vater, eingeladen hatte. Wir kümmerten uns nicht um sie. Juliette hatte die Beine angezogen, ihre Knöchel bluteten, die Handgelenke auch. Es roch nach Desinfektionsmittel, das ihr ein Arzt kurz zuvor auf die Wunden gespritzt hatte. Nun sollten Blut und Spray trocknen. Ich spürte Juliettes Bereitschaft zu erzählen, ihre Geschichte. Wenn sie beinahe autistisch vor sich hin starrte und sich nur noch ihre Pupillen mit enormer Geschwindigkeit bewegten, dann ordneten sich Raumverteilungen in ihr, die neue Objekte aus der Realität in ihrem Innenleben geöffnet haben. Es half ihr beachtlich zu sprechen, sie tat es viel zu selten, hauptsächlich deshalb, weil nur gelegentlich jemand ausreichend Ruhe bewahrte und sich zweitens lange genug Zeit nahm. Ruhe darf hier nicht statisch gesehen werden, es bedeutet das Potenzial zur Bewegung aller Teilchen. Zeit versteht sich als innerlich bereit für die Ewigkeit. An diesem Tag wurde ich für Juliettes Gedankenwelt offen. Denn alles erschien mir verrückt. Besonders das ultimative Schlossfest des leichtlebigen Vaters und Gäste, die zu einer Verlobungsfeier geladen wurden, von denen die Verlobten nichts wussten. Juliette Dumoulin wolle sich hier in Marsan dem Sohn des spanischen Stierkämpfers Antoine Mercuriel beigesellen. Pierre Dumoulin, Direktor des größten Energy-Drink-Konzerns Frankreichs, würde das vorhersehen. Er stand mit einer Gruppe Wirtschaftspartner aus Kanada unter den Birken und machte Geschäfte, 10 Minuten nachdem seine Tochter beinahe verblutet wäre. 30 verrückte Künstler aus Spanien und Paris jagten einem wilden Stier nach, 4 Toreros auf Pferden eingeschlossen. Unter ihnen Juliettes angeblicher zukünftiger Ehemann. Ich hatte eben einem Arzt erklärt, dass 1¾ Liter Blut verlieren für eine junge Frau wie Juliette kein Problem wäre. Ich hätte Eisenkonzentrat in der Küche. Mein Name ist Françoise Marie Gallon. Meine Person ist nur insofern wichtig, als ich mit dem Vater Juliettes seit vielen Jahren ein Liebesverhältnis führe. Ich war die letzten Jahrzehnte Redakteurin bei Le Monde, lebe in Paris, bin unverheiratet, 50 Jahre, habe keine Kinder. Die letzten 6 Monate verbrachte ich in einem Landhaus in der Bretagne. Das kleine Anwesen gehört Alexandre Flaherty, einem Wirtschaftsprofessor, der sich vor 15 Jahren in Juliette verliebt hat. Sein Haus am Meer, Schauplatz einiger Stationen im Leben der kleinen Dumoulin, strahlt jene Besonnenheit aus, die ich brauche, um gelassen über die Unmöglichkeiten berichten zu können, die gelegentlich als Wunder bezeichnet werden. Irrationalitäten? Höheres? Ich lege mich aus gutem Grund nicht fest. Ich schreibe dieses Buch, um eine Ordnung in meine Verwunderung zu bringen. Juliette Catherine kommuniziert mit Engeln. Und ich habe begonnen, es ihr zu glauben. Nicht alle Engel sind nach dem Tod der Jungfrau von Orléans in den Himmel gegangen, Françoise, erzählte Juliette hinter dem Paravent, in ihrer Hand ein Glas Erdbeersaft. 13 von ihnen planten einen triumphalen Empfang vor Gott, aber Miguel hatte beschlossen zu bleiben. Er wollte wissen, was die Jungfrau dachte, wenn sie nicht die Jungfrau von Orléans war. Geht es dir besser, Juliette? Ich bitte dich, iss diesen Rindfleischsalat. Ich wusste, dass dieser Engel Miguel hier war, irgendwo im Schlossgarten. Wahrscheinlich stand er wieder direkt neben Juliette und verlangte ihr wie gewohnt das Äußerste ab. Er wollte ihr Innerstes befühlen, das Gegenstück zur konstanten Feststellbarkeit, den Prozess der sich selbst gehorchenden Instanzen. Ich verlange nicht, dass das jemand begreift. Miguel, der 14. Engel einer polnischen Weihnachtskrippe, hatte in meinem logischen Inneren bereits so viele Umwandlungsprozesse durchgemacht – Von schizophrener Wahnvorstellung über tatsächlichem Himmelsboten bis zu schalkhafter, bewusster Lüge ihrerseits oder bloßer Hilfsrechnung, dass mich schon allein dieser Prozess so stark mit ihm verbunden hat, dass mir seine tatsächliche oder unwahrscheinliche Gegenwart gleichgültig wurden. Was ich sicher wusste, der Engel mit der Nummer 14, der vor 600 Jahren zur Jungfrau von Orléans gesprochen hatte, existierte. Absolut davon überzeugt, dass Juliette Catherine nichts weiter als die momentane Verkörperung der einstigen Jeanne d'Arc ist. Eine Heilige, die vor 600 Jahren den Himmel verweigert hat und nach ihrem Feuertod nicht zu Gott zurückgekehrt ist, sondern auf der Erde geblieben war, auf der Suche nach der anderen Geschichte. So sprechen Engel heutzutage. »Was ist die andere Geschichte?«, fragte ich Juliette und kramte in meiner Tasche nach einem Schreibgerät. Juliette schluckte den Bissen Rindfleischsalat hinunter und wischte sich mit einer Serviette den Mund ab. »Wechselwirkung, Françoise. Das Gegenstück zur konstanten Feststellbarkeit ist die Variabilität der Kräfte. Ein Wagnis, aber notwendig für das Leben.« Jahrelang habe ich mich gefragt, ob ich mir erlauben soll, Juliette ernst zu nehmen. Die andere Geschichte abseits der Kriege. Welche kindliche Fantasie ist das? Soll Juliette so etwas wie einen fehlenden Link in der Geschichte der Beziehungen verkörpern, wie mir Pierre, der Vater, erklärt hat? Inwiefern ist ein Mensch Information, wie mir Paul Tocqueville, der Politologe aus Paris, einzureden versucht? Oder ist diese andere Geschichte jene Qualität, die als Elixier aus dem Drama gerissen wird, damit ein neuer Himmel über dem Alten geformt werden kann, wie mir Mim, Juliettes esoterische Tante, einreden will? Meiner Ansicht nach ist die andere Geschichte abseits von Kriegen jener fiktive Weltbalsam, der wie das weihnachtliche Christkind durch Idylle das Grauen auf diesem Planeten lindert und einem Kind die Möglichkeit gibt, in Liebe aufzuwachsen. Aber viele mir bereits lange vertraute Freunde und besonders Alexandre Flaherty, der angesehene Wirtschaftsprofessor, sahen das entschieden anders. Sie glaubten an Juliette und interpretierten alles, was sie sagte, so lange, bis ihre Fantasie das Zeitgeschehen auf originelle und geistreiche Weise zu erläutern schien. Und das, weil Juliette, als sie 10 Jahre alt war, den Fall der Berliner Mauer vorhergesehen hat. Holzengel einer polnischen Weihnachtskrippe haben 1980 in einem Seitenaltar von Notre-Dame beiläufig darüber gesprochen. Juliette hat es zufällig belauscht. Meine Zeitung Le Monde veröffentlichte Juliettes Visionen auf Initiative des verspielten Vaters als Werbeeinschaltung für Energy 2000, seinem Konzern. Es war ein Gag. Über die fotografierten Gesichter von 14 Holzengeln stand in großen Buchstaben geschrieben: »Seht, was steht, wenn die Mauer wirklich fällt. Energy 2000.« Darunter klebte das Datum: 10. November 1989. Kleingedruckt. Nach dem Fall der Berliner Mauer begannen wir Juliette ernst zu nehmen. Vorsichtig, misstrauisch. Sie verschloss sich. Sie hatte die Engel 9 Jahre zuvor gehört. War sie verrückt? Nun behielt sie alles, was sie sah, hörte oder wusste, für sich. Das einzige Kommunikationsventil wurden Clips, 3-minütige Filme, durch die sie ihre Gedanken und Zustände abstrakt kommunizieren konnte. Das Glas Erdbeersaft in Juliettes Hand war leer. Ich blätterte eine Seite in meinem Notizheft um und sagte: »Erzähle, Juliette.« Entschlossen, heute mit der Niederschrift all dieser Scheinvorstellungen zu beginnen. Juliette setzte wie gewohnt einen Gedanken hierher und weitere 3 daneben. Sie ließ Engel sprechen, Jeanne d'Arc, sich selbst und historische Mathematiker. Daraus ergab sich für sie das weitere Geschehen, ohne es bestimmen zu müssen. Das beruhigte sie. Der Engel saß am Tag vor der Hinrichtung Jeanne d'Arcs neben der Jungfrau im Gefängnisturm. Seine Masse schwoll aufgrund seiner Sehnsucht an, dabei krümmte sich der Raum. Die ordentlich an seinem Rücken zusammengefalteten Flügel erhellten den Turm. Juliette saß im Kerker in Reims. Ich konnte es am Zucken ihrer Augen erkennen, dass sie sah. Der Engel legte sein leuchtendes Haupt in der Jungfrau Schoß und sagte: »Ich habe dich gesehen, Jeanne d'Arc, als du fast nackt in einem Boot mit einem Piraten verkehrt hast.« Rund um den Engel erschienen die Dinge bestimmt spaghettisiert, aufgrund der Raumkrümmung, auch die Augenbinde des Piraten. »So hast du mich lieben gesehen, mein Engel«, antwortete ihm Jeanne, ohne ihn auch nur im Geringsten anzusehen. Der Bote erstarrte und rund um ihn bildete sich eine weiße Kugel. Er saß aufgerichtet in ihr und ließ wirken, was er eben vernommen hatte. Die Liebe. Aber war zu lieben die Bestimmung der Jungfrau von Orléans gewesen? Nein. »Ich habe Angst, Miguel«, flüsterte die Jungfrau, »meine Liebe nicht wiederzusehen.« Der Engel nahm Jeanne d'Arcs Hand, spürte das Menschenfleisch, fühlte die Finger zittern. »Du hast Angst, Jeanne d'Arc?« »Das Feuer, der Tod, die Verlassenheit, das Ersticken«, hauchte sie. Der Engel konnte mit diesen körperlichen Phänomenen nichts anfangen und fragte: »Wirst du in den Himmel gehen?« »Ja«, antwortete die Jungfrau. »Und dann?«, fragte der Bote misstrauisch. Jeanne wusste, dass der Engel diese Frage stellte, weil er sich selbst fragte, ob er in diesen Himmel zurück wollte. »Dann werde ich allein sein wollen«, antwortete sie. »Allein.« In Juliettes Kopf schwangen alle Sphären durcheinander. Der Kreis verwandelte sich in ein Quadrat. Dreiecke schöpften in rasendem Tempo Parabelsegmente aus. Linien wurden zu Punkten und Punkte zu Kugeln. Währenddessen vergrößerte sich ihre Ausstrahlung und ich bekam erstens Respekt und zweitens Grausen. Wer alles wohnt in diesem Kind? »Ich werde nicht in den Himmel gehen«, rief Miguel. »Der Himmel ist zu prachtvoll geworden. Es ist eine Lüge in diesem Himmel. Lass mich mit dir gehen, lass mich von der Lüge fortgehen können.« »Nein«, schrie Juliette, »ich habe meine Aufgabe hier erfüllt, mit großer Kraft und großer Überzeugung. Aber jetzt will ich nur noch in den Himmel, um mich vor Gott und allen Heiligen zu verbeugen und mich zu verabschieden. Ich will allein sein, Françoise.« Ich ließ sie durchatmen. Aus der feinen Kruste, die sich über die Wunden an ihren Knöcheln gelegt hatte, drang wieder Blut. Die Adern unter den Schläfen verfärbten die blasse Haut. »Ich will keine Engel mehr haben, keine Stimmen mehr hören. Ich will diese Geschichte hinter mir lassen und ich will niemanden sehen, der sich darin befunden hat. Aber der Engel Françoise will das nicht akzeptieren.« Vor mir breitete sich die gesamte Tragik ihrer Geschichte aus. Eine junge Frau, die Stimmen hört, aber mit diesen nicht umgehen kann, obwohl sie und wir erkannt haben, dass oft stimmt, was ihr die Stimmen sagen. »Was wirst du tun, Jeanne, wenn du nicht in den Himmel zurück willst?«, fragte der Engel. »Ich werde gehen.« »Wohin wirst du gehen?« »Ich werde mich auf die Suche machen.« »Was willst du suchen?« »Ich werde die andere Geschichte suchen.«
Jeanne d'Arc beendet den Heiligen Krieg. Gundula Rapsch las aus dem Beginn des neuen Romans der oberösterreichischen Autorin und Filmregisseurin Johanna Tschautscher. Das Buch ist demnächst im Handel erhältlich und kann schon jetzt beim Albatros Verlag in Wien vorbestellt werden. Gestaltung der Sendung: Edith Ulla Gasser. Literaturlisten und Hinweise zu allen unseren Sendungen erhalten Sie beim Ö1 Service unter Wien 501 70 371 sowie auf der Internetseite von Ö1 unter oe1.orf.at. Nächste Woche in den Texten: Mordsonate von O.P. Zier.